Brüder und Schwestern, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir an dieses schöne, farbige Gemeindehaus denken, aber vor allen Dingen an all die Menschen, die dieses Gemeindehaus mit Leben erfüllen. Herzlichen Dank für die Einladung und dass ich der Erste sein darf, der diese Reihe über die sieben Worte Jesu am Kreuz einläutet, sozusagen. Es gibt hier ganz in der Nähe, in Hückeswagen, einen Künstler, der heißt Bernhard Guski. Ich weiß nicht, ob der hier irgendwie bekannt ist. Und dieser Bernhard hat einige Aquarelle gemalt über die sieben Worte Jesu am Kreuz. Und das erste, mit dem wir uns heute ja beschäftigen werden, steht im Lukasevangelium, Kapitel 23, der Vers 34, erster Teil. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben in dem Eingangsvideo, das Stefan freundlicherweise mit eingeplant hat, schon eine wichtige Botschaft vernommen. Und hier sehen wir eben Jesus in der Mitte zwischen zwei Verbrechern und er leidet. Man hat seine Hände, seine Füße mit Nägeln durchbohrt und unten unter dem Kreuz teilen die römischen Soldaten seine Kleidung unter sich auf, sie würfeln. All das hat auch einen biblischen Hintergrund. In dem Psalmen zum Beispiel wird diese Szene schon prophetisch erwähnt. Aber das zweite Wort, das steht auch im Lukasevangelium. Lukas hat drei dieser sieben Worte registriert zu einem der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt werden, nachdem er seine Schuld eingesehen hat und Jesus darum bittet, dass er ihn in sein Reich aufnimmt. Diesem einen Verbrecher sagt er, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ein wunderbares Wort des Trostes für alle, die sich, wenn es auch im letzten Augenblick ihres Lebens, Jesus zuwenden und ihn bitten, sich seiner zu erbarmen. Und dann haben wir ein weiteres Wort, eine sehr anrührige Szene. Maria, die Mutter des Herrn, steht auch unter dem Kreuz. Neben ihr sein Lieblingsjünger Johannes. Und Jesus regelt, wenn man das so sagen darf, seine Familienangelegenheiten, indem er dem Johannes seine Mutter anvertraut und ihr sagt, Frau, das ist dein Sohn. Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Ein wunderbares Bild und ihr werdet ja in den nächsten Sonntagen all diese Worte am Kreuz noch ausgelegt bekommen. Mich dürstet, auch ein Ausdruck der Menschlichkeit Jesu und alles, was damit in Zusammenhang gebracht werden kann, werdet ihr ja zu gegebener Zeit von dem entsprechenden Pastor ausgelegt bekommen. Dann ein ganz schlimmer Moment im Leben des Herrn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Augenblick spürt Jesus, was es bedeutet, die Sünde der Welt zu tragen, dass Gott ihn zeitweilig verlässt. Er muss sich von ihm abwenden. Denn er wirft auf ihn alle unsere Sünden, die Sünden der ganzen Welt. Und dann haben wir das Wort, es ist vollbracht, was praktisch ja, der Abschluss der Leidensgeschichte Jesus darstellt. Und dann seine letzten bekannten Worte auch von Lukas überliefert. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. So lauten die sieben Worte Jesu, die die Evangelisten in unterschiedlicher Weise registriert haben. Und wie gesagt, Lukas hat drei davon registriert. Und wir beschäftigen uns heute mit dem ersten Wort. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben ja über zwei Jahrzehnte Missionsdienst in Peru verrichtet mit der Neukirchner Mission, bevor wir wieder nach Deutschland kamen, in den Pastorendienst nach Hamburg einstiegen und dann ab 2002 mit der Allianzmission in Spanien arbeiten, immer noch arbeiten. Aber diese Jahre in Peru, die waren in vieler Hinsicht prägend für uns. Und besonders die Karfreitage, die wir dort erlebt haben, die waren besonders berührend bis ins Mark. Es war damals üblich, dass in der Zeit von 12 bis 15 Uhr am Karfreitag im ganzen Land eine relative Stille herrschte. Und in den Radiostationen gab es dann landesweit den sogenannten Sermon de las Tres Horas, den Drei-Stunden-Sermon, die Drei-Stunden-Predigt. 3 Stunden lang wurde gepredigt eben über diese 7 Worte Jesu am Kreuz. Und das waren nicht etwa Priester oder der Kardinal oder wer auch sonst, sondern das waren öfter ein Bürgermeister, ein Minister, ein Künstler oder irgendeine andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Die haben ihre Gedanken zum Karfreitag zum Ausdruck gebracht. Es war sehr interessant, denn manche Botschaften waren naturgemäß sehr politisch gefärbt, andere humanistisch, andere sozial oder auch religiös. Aber immerhin, in diesem katholischen Land hat man den 7 Worten Jesu am Kreuz große Bedeutung beigemessen und tut es auch bis heute noch. Ich weiß nicht, ob wir in Deutschland etwas davon lernen könnten. Es wäre gut, wenn wir uns auch landesweit darauf besinnen könnten. Aber was mich auch besonders berührt hat, als ich einmal dieses Bild entdeckte von Oskar Kokoschka, einem Künstler der Nachkriegszeit, das möchte ich jetzt kurz zum Ausdruck bringen. Eine Lithografie dieses Künstlers Oskar Kokoschka, er wird hier sehr sozial, sentimental, religiös. Der Gekreuzigte neigt sich vom Kreuz und verteilt Nahrung an die notleidenden Kinder in aller Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke, das ist eine sehr eindrucksvolle Szene. Der Gekreuzigte wendet sich den hungernden, leidenden und verlassenen Kindern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu und erbarmt sich ihrer. Es ist in der Tat so, dass Oskar Kokoschka die Sache wirklich im Kern erfasst hat. Der gekreuzigte und auferstandene Herr ist den Leidenden, den Sterbenden, den Verzweifelten und den Verunsicherten in besonderer Weise zugewandt. Sie dürfen seine Hand ergreifen und dadurch Hoffnung, Trost und neue Zuversicht empfangen. Dann lautet natürlich die Frage, wem würde er sich heute zuwenden? Wen würde dieser Künstler heute in seiner Lithografie darstellen? Wo leben diese erbarmungswürdigen Kinder? Die Frauen, die Alten, die Flüchtlinge, die Ausgestoßenen und Verfolgten. Ich denke, durch die Nachrichten in den Medien sind wir im Bilde. Wie viele Länder gibt es, in denen solche Leidenden, Sterbenden, Verzweifelten und Verunsicherten Menschen leben, groß und klein. Unendlich lang ist die Liste der Länder, in denen solche Menschen Liebe, Zuwendung und Trost brauchen. Ja, Jesu Liebe am Kreuz. Und wir kommen jetzt zu dem ersten Wort: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein Wort, das man natürlich auf verschiedene Art und Weise interpretieren kann. Ich beginne mal mit der üblichen evangelisch-christlichen Auslegungsversion. Die Liebe unseres Herrn Jesus kennt keine Grenzen, ohne Frage. Deshalb bittet Jesus seinen Vater unter Todesschmerzen um Vergebung für seine Feinde. Sehr eindrücklich. Aber diese Bitte um Vergebung für seine Feinde kann nur der Sohn Gottes aussprechen. Ich denke, du und ich, wir haben damit schon einige Probleme. Aber Jesus ist nicht von Rachegedanken geleitet, sondern seine Liebe zu den Bösen, die ihm dieses Leid antun, die kennt keine Grenze. Ich denke, unsere Liebe kennt ihre Grenzen. Auch die, die jetzt noch in verblendeter Weise seine Widersacher und Feinde sind, die werden einst einsehen, was sie getan haben. Und sie werden sich schämen und sich an die Brust schlagen. Aber auch für sie ist Hoffnung vorhanden. Hoffnung durch einen liebenden Gott, der selbst seinen Feinden vergibt und ihnen die Tür zur Vergebung öffnet. Und dazu sind wir auch berufen. Das kam auch in dem Video zum Ausdruck. Denen zu vergeben, die in ungerechtfertigter Weise uns Schmerz und Leid zugefügt haben. Aber wir wissen, das ist nicht leicht. Aber dieses erste Wort Jesu am Kreuz ist vor allen Dingen ein Wort der Hoffnung für die Verblendeten und Unwissenden. Und das bedeutet ja die Formulierung Jesu, sie wissen nicht, was sie tun. Ja, da fragen wir uns, wer wusste nicht, was er tat? Die Soldaten, die um seine Kleidung würfelten, die Römer, die ja das Volk zur damaligen Zeit unterjochten, als Besatzungsmacht im Lande waren. Wusste das jüdische Volk, was es tat? Offenkundig nicht. Die Pharisäer, sie wussten ganz genau, was sie wollten. Aber wussten sie, was sie wirklich taten? Oder die Menschheit, du und ich, wir wollen versuchen, auf diese Fragen jetzt eine kurze Antwort zu bekommen. Ich denke, bei den Soldaten und Römern ist die Antwort gar nicht so schwer. Die Soldaten erfüllen Befehle, die von Pontius Pilatus ausgehen. Für sie war diese Kreuzigung der drei Männer etwas ganz Gewöhnliches, was sie schon oft gemacht hatten. Es war sozusagen Routine. Aber Pilatus, wusste der wirklich nicht, was für einen Befehl er gab? Ich habe meine starken Zweifel. Seine Frau hat ihn ja gewarnt. In einem Traum hat sie von Gott eine Botschaft bekommen und warnt ihren Mann Pilatus, dass er diesen Gerechten nicht dem Tode preisgibt. Aber Pilatus hörte nicht auf seine Stimme. Ich denke, er wusste ganz genau, was er tat und hat es trotzdem getan. Die Soldaten waren Befehlsempfänger. Anfänglich wussten sie wirklich nicht, was sie tun. Aber nach den Geschehnissen dieser Stunde erkennt ja der Hauptmann, und auch das ist registriert im Evangelium, fürwahr, dieser Mensch, Jesus, ist ein Gerechter gewesen. Da ist es zu spät. Sie haben unwissend ihn gekreuzigt. Aber nach allem, was sie miterlebten in dieser Stunde, da erkennen sie, wir haben Unrecht gehandelt. Dieser Mann war niemand, der diesen Tod verdient hat. Er war ein Gerechter. Wenden wir uns den Pharisäern und dem jüdischen Volk zu, da wird es schon schwieriger. Der Altmeister der Schriftausleger, Adolf Schlatter, legt das so aus. Jesus bittet nicht mehr wie in Gethsemane um die Befreiung vom Kelch. Aber für Israel bat er und darf es deshalb tun, weil die Schuld durch ihre Verblendung gemindert ist. Dass Israel den Christus kreuzigt, weiß es doch nicht mit jener Klarheit, die jeden Zweifel hinter sich hat und der Verblendung enthoben ist. Sie eifern auch jetzt noch für Gott in ihrem Unverstand und meinen auch jetzt noch, ihn dadurch zu ehren, dass sie Jesus hinrichten. Ja, das ist wahre Verblendung. Auf die Merkmale des Christus, wie sie sich ihn dachten, warteten sie bei ihm vergebens. Gottes Herrschaft haben sie an ihm nicht gesehen und für die Gnade Gottes kein Auge gehabt. Das sagt Adolf Schlatter, ein sehr geschätzter Schriftausleger. Und er fährt fort. Jesus darf darum auch für die, die ihn kreuzigen, noch bitten und darf auch diese Schuld decken mit dem göttlichen Vergeben, das allen Tiefen der Bosheit überlegen ist und auch aus dieser Schuld einen Segen zu bereiten weiß. Aber, jetzt kommt ein Aber. So leicht wollen wir es uns nicht machen. Warren Wirsbe, ein bekannter amerikanischer Schriftausleger, sagt dazu: Die Fürbitte unseres Herrn verzögert das Gericht Gottes über das Volk Israel um 40 Jahre und gibt ihm zusätzliche Gelegenheit, gerettet zu werden. Und jetzt kommen wir auf die Pfingstpredigt zu sprechen, die Stefan vorhin verlesen hat. Vielleicht hat sich mancher gefragt, ja, was soll dieser Text denn hier in diesem Zusammenhang? Ich denke, die Pfingstpredigt des Petrus ist eine ganz klare Ansage an das Volk Israel. Ich zitiere nochmal. Nun, liebe Brüder, sagt Petrus zu den Israeliten, zum Volk Israel, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure Oberen. So aber hat Gott erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Dafür hatten die noch gar keine Antenne. Das war ihnen völlig fremd. So haben sie nicht das Alte Testament verstanden. Sie haben einen gloriosen Christus erwartet, der die Römer aus dem Land jagt und so weiter. Aber was Petrus nun sagt, das gibt der Sache erst Sinn. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf das Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Ich denke, was Petrus hier in seiner Pfingstpredigt dem Volk Israel sagt, ist eine teilweise Erklärung dessen, was Jesus in seinem ersten Wort am Kreuz betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das bestätigt ja hier Petrus. Ihr habt es aus Unwissenheit getan, wie auch eure Oberen. Aber das Gericht kam im Jahre 70 über die Nation, als die Römer Jerusalem zerstörten, den Tempel niederbrannten und Israel in alle Welt zerstreut wurde. Denn, das ist auch ein ganz wichtiger Satz, wir sollten nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass Ignoranz oder Unwissenheit die Grundlage für die Vergebung ist oder dass die, die gegen Jesus sündigten, automatisch Vergebung erhielten, weil Jesus seinen himmlischen Vater darum bat. So ist es auch wiederum nicht. Es geht darum, die im Nachhinein erkannte Unwissenheit durch Buße und Bekehrung und Hinwendung zu Jesus zu einer erfahrenen Vergebung zu machen. da erfüllt sich hundertprozentig das Wort Vater, vergib ihn. Wenn man das Unrecht erkennt, sich Jesus zuwendet, um Vergebung bittet und diese Vergebung dann auch erfährt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das erste Wort Jesu am Kreuz. Wir müssen noch die Frage beantworten, was ist denn mit der Menschheit? Mit dir und mit mir. Gilt dieses erste Wort Jesu am Kreuz allen uneingeschränkt? Aktuell den Folterern in den Straflagern Russlands und ihren Auftraggebern, den teuflischen Quälern der Geiseln in den Höhlen der Hamas, den Machthabern, die Frauen in muslimischen Gefängnissen leiden oder töten lassen, um nur einige aktuelle Beispiele zu nennen. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber wir werden ja täglich von solchen Nachrichten überschüttet und setzen uns damit auseinander. Gilt dieses Wort Jesu uneingeschränkt an all diesen Menschen, die solche schrecklichen Dinge vollbringen? Ich denke, die Antwort der Heiligen Schrift ist klar. Die Bedingungen der Vergebung sind die gleichen, die Petrus in seiner Pfingstpredigt nennt. Tut Buße und bekehrt euch von euren bösen Wegen. Denn dieses erste Wort Jesu am Kreuz ist keine Generalamnestie für die Unwissenden, die oft ganz genau wissen, was sie tun, aber es nicht wahrhaben wollen. Die Folterer, die teuflischen Quäler, die skrupellosen Machthaber wissen zwar letztlich nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, dass sie von teuflischen Mächten instrumentalisiert werden. Aber sie wissen es spätestens dann, wenn sie durch Protest, Argumente und Konfrontation mit der Wahrheit darauf hingewiesen werden. Dann ist der einzige Weg zur Teilhabe an diesem ersten Wort am Kreuz das Bekenntnis der Schuld, die Umkehr, die Buße, die Bereitschaft, dafür auch Verantwortung zu übernehmen, mit allen daraus zu erfolgenden Konsequenzen. In den letzten Tagen war in den Losungen die Rede vom Zachäus, der ein Betrüger war, der sein Volk ausbeutete. Aber in der Begegnung mit Jesus erkannte er seine Schuld. Und dann geschah etwas, was wir Restitution nennen. Herr, wenn ich jemand betrogen habe, dann gebe ich es ihm vierfältig zurück. Gebe die Hälfte meiner Güter den Armen. Ich will wieder gut machen, was ich verbockt habe. Ja, das sind echte Konsequenzen. Und dann sagt Jesus zu ihm, heute ist das Heil in dein Haus eingekehrt. Heute ist Rettung geschehen. Und dieses Prinzip hat sich im Laufe der Zeit nicht verändert. Das Prinzip, das ich gerade kurz skizziert habe, gilt für dich und für mich. Wenn wir, liebe Brüder und Schwestern, etwas aus Unwissenheit getan haben, was gegen Gottes Ordnung verstößt, vielleicht sogar in guter Absicht, dann aber, sei es beim Lesen der Heiligen Schrift oder durch das Wirken des Heiligen Geistes oder vielleicht auch durch Hinweise aus der Glaubensgemeinschaft, der Gemeinde zum Beispiel, wir eines Besseren belehrt werden, dann ist der Weg zur Vergebung frei durch das Bekenntnis der Schuld und die Bitte um Vergebung. So möchte ich dieses erste Wort am Kreuz schließen. Ich habe es vielleicht ein wenig anders ausgelegt, als erwartet wurde. Aber ich denke, das sind alles Dinge, die im Zusammenhang damit gesehen werden. Und so möchte ich daraufhin ein Amen sagen.